Mikrofon, ne?
Das wird schon gehen.
Na, ja, bin ich nicht eineinhalb Stunden.
Sinnhaftigkeit dieses Experiments. Weil wenn so viele EC-Studenten sind, das Professor Heinrich hat selber durchgezählt, dass man zu ihm brauche ich gar nicht kommen, weil 80% EC-Studenten, da kann er keine Voraussetzungen sind, das dann dieses Ding ist ja nur dazu da, sozusagen den Nicht-Philosophen Anschluss zu geben. Aber werden wir schauen.
Da gibt es dann jetzt einen eigenen Termin oder?
Nein, das ist nicht möglich, das sind 400 Leute. Das läuft also in meine E-Mail-Adresse ab.
Okay. Ich meine, das habe ich Ihnen eh geschrieben, dass man könnte über meine Homepage auch
einfach. Ja, nein, dann hätten wir sozusagen, dann habe ich alle zusammen, sagen wir mal so. Das ist sinnvoller. Aber es sind doch 9 Lehrveranstaltungen. Ja.
Das geht.
Das hat nichts.
Aber so? Ja.
was vorhin die Frage kommt, sicher gibt es bei Ihnen irgendwelche besonderen, Sie machen schriftliche Prüfungen auf Ihnen, keine besonderen Modalitäten.
Eigentlich nicht schriftliche Prüfungen, wenn man außer, das will wirklich jemand.
Ja, ja, das ist erfahrungsgemäß die häufigste Frage, so wissen Sie. Der Professor Wimmer ist das nicht ganz so alt. Da gibt es drei Möglichkeiten. Die alle recht originell sind. Das ist meine Bedeutung.
Gut, dann dürfen Sie heute wieder alle herzlich begrüßen. Ich hoffe. Wie? Okay. Braucht man mehr? Passt das? Gut. Das letzte Mal habe ich diese Teilnehmerliste durchgehen lassen. Aber es, glaube ich, haben sich noch nicht wirklich alle eingetragen. Also, ich bitte noch diejenigen, die sich da noch nicht eingetragen haben. Gut. Gibt es vielleicht im Anschluss an die letzte Vorlesung irgendwelche Fragen, die da aufgetaucht sind, die wir vielleicht gleich zu Beginn besprechen könnten? Ansonsten habe ich das letzte Mal gefragt, wer in diesem Erweiterungskurriculum, in einem der Erweiterungskurricula studiert. Und das waren ja einige. Und diesbezüglich gibt es extra ein Tutorium, das da der Herr Wilfinger leitet.
Wilfing, aber egal. Das ist ein komplizierter Name.
Und der heute jetzt zu uns gekommen ist, um ein bisschen diese Modalitäten dieses Tutoriums
kurz vorzustellen. Ja, also, allseits mal einen schönen Abend. Das ist eine recht kurzfristige und experimentelle Sache, die Professor Heinrich, also der Studienprogrammleiter Philosophie, hier entschlossen hat. Für die, die hier Lehrveranstaltungen im Erweiterungskurriculum 1, also Ästhetik und Kulturphilosophie, als EC-Studenten auch betreiben, ein Tutorium einzurichten. Das sind nach momentanen Schätzungen einmal 400 bis 500 Leute, wo kein Hörsaal möglich, natürlich auch kein Termin möglich. Das heißt, alles wird über meine E-Mail-Adresse ablaufen, die ich Ihnen schon auf der Tafel notiert habe, die ganz normale UNET-Adresse. Sie können mir jederzeit ein E-Mail schreiben, Fragen stellen zu inhaltlicher oder studienrechtlicher Natur. Frau Professor Gemel wird mich auch unterstützen, wenn es ums Inhaltliche ein bisschen geht. Nur bitte rechnen Sie damit möglicherweise, dass ich 1-2 Tage brauchen werde. Ich bin jetzt schon im Verzug, diese E-Mails auch alle zu beantworten. Ich studiere selber 2 Hauptfächer und die Zeit ist da etwas eng. Nachdem ich nur heute da bin, frage ich gleich, gibt es zu dieser Sache irgendwelche Fragen? Also ist es klar, wie die Sache abläuft? Gut, dann nur noch eine Frage. Könnten Sie nochmal bitte aufzeigen, wer jetzt von Ihnen EC-Student und nicht Philosoph ist? Heute gar nicht einmal so viele. Gut, dann bedanke ich mich herzlich. Sie sind mich schon wieder los. Ich wünsche viel Spaß mit der Vorlesung. Dankeschön. Ich sehe noch durch.
Gut, dann wollen wir für heute beginnen. Ich werde das noch einmal kurz wiederholen, was wir das letzte Mal besprochen haben zu Wittgenstein, eben zum Traktatus. Und dann will ich einige Sachen zum späten Wittgenstein von den philosophischen Untersuchungen sagen. Und nachdem noch einen Film herzeigen. Der dauert ungefähr dreiviertel Stunde und da würde ich es gerne so machen, dass wir danach noch ein bisschen die Gelegenheit haben, ein paar Dinge sozusagen anzusprechen, die im Film vorgekommen sind oder wenn es irgendwelche Anmerkungen dazu gibt. Und insofern beginnen wir mal mit diesen Folien, die eben in der zweiten Vorlesungseinheit ohnehin schon jetzt alle dabei waren. Also für heute sind da jetzt keine neuen dazugekommen. Ich habe es nur extra wieder trotzdem auf online gestellt, all diese Folien, die wir heute eben da anschauen. Also das letzte Mal war das ja noch ganz interessant nach der Vorlesung, weil da haben wir uns dann noch ein paar Leute unterhalten. Insbesondere war die Sache dann mit den Elementarsätzen Diskussionsthema. Also die tauchen da jetzt dann auf, noch nicht beim ersten Hauptsatz, ne, sondern dann erst etwas später. Aber wie wir schon das letzte Mal gesehen haben, nimmt das alles seinen Anfang von diesen ersten Bestimmungen, wo begonnen wird eben damit einfach zu konstatieren, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und danach gibt es gleich diese Einteilung in Tatsachen, Sachverhalte, Dinge respektive Gegenstände, wodurch schon ziemlich viele Fragen aufgeworfen werden. Wir haben also wichtig festgehalten, diesen zweiten Satz gleich, ne, dass von Wittgenstein das betont wird, dass die Welt die Gesamtheit der Tatsachen sei und nicht der Dinge. Das heißt, es herrscht schon von vornherein eine bestimmte Relationalität, in welchen Zusammenhängen Dinge und Gegenstände vorkommen. Ja. Sie kommen auf jeden Fall sozusagen in einer bestimmten Beziehung vor und das Grundlegende ist, dass sie schon Bezogene sind und es ist erst ein weiterer Abstraktionsschritt, dann wieder zurückzugehen zu den Gegenständen und zu den Dingen zu kommen. Letztendlich ist das auch ein gar nicht so einfacher Schritt, diese Individuation von Einzelgegenständen oder das, was sprachlich sozusagen singulären Termini entspricht. Aber wie gesagt, ist das sozusagen ein Schritt, den man dann erst zurück unternimmt, wenn man schon quasi auf der Ebene der Urteile angelangt ist. Und diese Urteilsebene ist die, mit der wir sozusagen starten und nicht die Ebene sozusagen der Begriffe oder in der anderen Richtung sondern die Ebene von Schlüssen oder irgendwelchen Inferenzen, Konklusionen, sozusagen, die gemacht werden, die schon sozusagen Zusammensetzungen sind aus bestimmten Prämissen respektive Sätzen, die dann aufeinander bezogen werden. Das heißt, das Urteil entspricht schon der Wiedergabe einer beziehungshaften Konstellation, um es sozusagen ein bisschen allgemeiner zu sagen. Wobei der allgemeinste Terminus da beim Traktatus eben der der Tatsache ist, die dann weitere differenziert werden kann in Sachverhalte und dann eben sozusagen weiter noch heruntergebrochen auf die Gegenstände. Und der ganze Traktatus ist eingeteilt in diese sieben Hauptsätze, die dann nach diesem Dezimalsystem alle möglichen Untersätze dann haben, wobei das Zentrum der ganzen Abhandlung eigentlich der sechste Hauptsatz ist, wobei in dieser Formel sozusagen ausgedrückt wird, was die allgemeine Form des Satzes sei. Und der ganze Traktatus, sagte ich auch das letzte Mal, hätte ursprünglich nur einfach heißen sollen, der Satz. Also das ist das Hauptanliegen zu klären, was ein Satz überhaupt bzw. diese allgemeinste Form des Satzes sein kann. Wobei ich auch betont habe, dass es zunächst einmal nicht allzu sinnvoll ist, sich sehr auf diese Hauptaussage zu konzentrieren, weil es eine relativ komplexe Angelegenheit ist, diese Formel dann wieder exakt zu interpretieren. Aber sie ist eine Art von Kompilation all dieser Elementarsätze, die in einer bestimmten Weise sozusagen zusammengefügt werden können. Und aus dieser Zusammenfügung der Elementarsätze lassen sich alle anderen Sätze bilden. Insofern ist der Satz oder jeder Satz eine Wahrheitsfunktion dieser Elementarsätze. Und was sind jetzt nun diese Elementarsätze? Wir haben das letzte Mal auch versucht, nur ganz provisorisch sozusagen so einen Satz anzuführen. In den ganzen Tractatus wird kein Beispiel für so einen Elementarsatz genannt. Und der späte Wittgenstein geht dann überhaupt weg von dieser Konzeption. Und er sagt dann auch an irgendeiner Stelle, ja, er hatte ursprünglich geglaubt, dass das noch ausgearbeitet werden könnte, wie das auszusehen hat, welche Form solche Elementarsätze anzunehmen haben. Wobei er die Vermutung hatte, dass das komplexer werden könnte, als das sozusagen in alltagssprachlichen Formulierungen überhaupt ausgedrückt werden kann. Ja. Also es soll aber dieser unmittelbare Bezug, diese Verankerung quasi zur Welt, soll über diese Elementarsätze zustande gebracht werden. Das haben wir das letzte Mal eben diskutiert. Der Elementarsatz sollte unabhängig von allen anderen möglichen Sätzen sein. Das heißt, er soll nicht in einer Beziehung zu anderen Sätzen stehen, sodass es schon eine Art von Ableitung sein könnte. Ja, also habe ich das Beispiel gebracht mit Rot und Farbig. Ne? Da herrscht schon sozusagen eine inferentielle Beziehung, dass gefolgert werden kann. Und dann ist der eine Satz von dem anderen schon abhängig. Und diese Konstruktion im Tractatus wäre eine oder sollte eine sein, in der die Elementarsätze so eine unabhängige Funktion ausüben können. Dass sie ein unabhängiger Zugang sozusagen zu einem bestimmten Weltausschnitt, der dann erst sozusagen in der Zusammenfügung andere Aussagen dann ergeben kann über die Welt. Respektive Aussagen, die sinnvoll sind. Also Wittgenstein unterscheidet da sinnvolle Aussagen, unsinnige Aussagen und sinnlose Aussagen. All die Elementarsätze müssen sinnvolle Sätze sein. Das heißt, die haben den Charakter, dass sie eine Art Informationsgehalt über die Welt sozusagen beinhalten. Etwas, das korrekterweise richtig von einem Sachverhalt in der Welt reduziert werden kann. Also versuchsweise hatten wir nur quasi, das Buch ist blau, als Versuchsansatz einen Elementarsatz zu formulieren. Da sind wir gleich auch dazu gekommen, was ist überhaupt die exakte Fixierung dessen, was der Ausdruck Buch überhaupt in dem Kontext heißen sollte. Also wie ist die Bezugnahme auf dieses Buch, also all das, was sich mit diesen indexikalischen Ausdrücken dieses oder hier und jetzt sozusagen verbindet an Schwierigkeiten, all das taucht in so einem Versuch, sozusagen einen Elementarsatz zu formulieren, auch auf. Genauso diese Konstruktion sozusagen des Prädikats, in dem Fall blau, ne? Das sollte so eine einzelne Aussage sein, die eben genau von diesem Buch gilt, ne? Und da taucht wieder die Schwierigkeit aus, wie kann das restringiert werden, sozusagen auf diese Einzelheit, von der ich da reden will. Weil Blau ist natürlich vieles andere auch. Ne? Wie kann das dann eine Aussage sein, die so unabhängig sein soll? Ne? Wenn es viele andere mögliche Sätze gibt daneben, wo ich genauso sagen kann, dass ich die Tasche ist blau, ne? Dann stehen sie sozusagen aufgrund dieses Prädikats ohnehin schon in Beziehung zueinander. Und da gibt es schon sozusagen mögliche Ableitungen dazwischen oder bestimmte Klassifizierungen, die zusammenzubringen. Ne? Die Klasse aller Gegenstände, die blau sind zum Beispiel. Ne? So dass das schwierig ist, diese Unabhängigkeit überhaupt zu gewährleisten. Aber wenn man mal absieht von dem, überhaupt so einen Elementarsatz finden zu wollen oder den korrekt auszudrücken, dann ist es trotzdem sozusagen diese grundlegende Sphäre, ja, dass es irgendwo diese Verankerung unserer Sätze sozusagen mit der Welt geben muss, eine Art von unmittelbarer Verankerung. Und das sind all die sinnvollen Sätze. Er sagt an einer Stelle, wir sollten am besten überhaupt nur solche Sätze, die den Charakter sozusagen der naturwissenschaftlichen Aussagen haben, verwenden. Ja, die wirklich sozusagen einen Bezug haben zu irgendetwas, sozusagen, das in der Welt so und so ist und von dem wir sagen können, ja, es ist wahr oder falsch. Ja. Insofern, das haben wir das letzte Mal dann auch noch diskutiert, na, diese Sätze, die da zum Beispiel als Hauptsätze im Traktatus genannt werden, von denen könnte man jetzt nicht sagen, dass die Elementarsätze sind. Na. Man könnte jetzt glauben, das sind so elementare Aussagen, zu sagen, die Welt ist alles, was der Fall ist, dass das ein Elementarsatz sein könnte. Ja. Aber das ist unter Elementarsatz nicht zu verstehen, ja. Das mögen sozusagen prinzipielle Sätze sein, die aber selbst sozusagen keine Weltverankerungsfunktion haben, weil sie Sätze sind, die sozusagen auf einem viel höheren Abstraktionslevel angesiedelt sind und nicht den unmittelbaren Bezug zu irgendeinem Sachverhalt haben. Ne? Das erwähnt er dann auch gegen Ende des Traktats sozusagen. Meine Ausführungen erläutern dadurch, dass der sie versteht, erkennt, dass all diese Sätze unsinnig sind. Das heißt, auch alle diese philosophischen Sätze über das zu sprechen, was die Form des Satzes und die allgemeinste Form des Satzes sein kann, das zu eruieren und darüber Aussagen zu machen, sind selbst Aussagen, die laut Definition von Traktatus selbst unsinnig sind, weil sie nicht diesen Informationsgehalt in Bezug auf irgendeine Tatsache oder ein Sachverhalt in der Welt haben. Ja. Genauso andere Aussagen, auf die er dann gegen Ende des Traktatus zu sprechen kommt, wo ich empfehle eben auch diese Schlusspartien des Traktates zu lesen und eben die anfänglichen und eher das, was das Wichtigste ist, auszulassen. Und dort gibt es ganz interessante Ausführungen eben zum Beispiel zum Thema Ethik. Ne? Das ist eine ganz typische Stellungnahme, die beim frühen Wittgenstein gemacht wird, ne? Dass über ethische Fragestellungen keine sinnvollen Sätze ausgesagt werden können, weil die sozusagen in diesem normativen Charakter, dass dieses und jenes sozusagen gemacht werden sollte, so und so gehandelt werden sollte, in diesem Sollen sozusagen, ist von vornherein diese sinnvolle Weltverbindung sozusagen nicht möglich. Ja. Das ist keine Aussage über das, sozusagen, wie ein Sachverhalt so und so geschaffen ist, ja? Oder wie wir korrekt über ihn reden. Ja? Insofern ist zwar die Ethik selbst für den Wittgenstein eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, aber keine, über die man sinnvoll sprechen kann. Ja? Also das zählt zu dem Bereich des siebten Hauptsatzes, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Also über solche Bestimmungen wie Ethik, Religion etc. All diese Dinge, darüber kann man sozusagen keine sinnvollen Statements abgeben, laut der Doktrin eben des Traktatus.
Entschuldigung, ja? Könnten Sie bitte nicht Mathematiker kurz die Formel erläutern, die zu lesen ist?
Ja, wie gesagt, das ist nicht ganz leicht. Das N steht für Nor, ja. Das ist sozusagen eine Art von Verneinungsoperator, ja, der ist eine Variante sozusagen dieses, wenn Sie das kennen, dieses Schäfer-Strich. Ja. Mit diesem Schäfer-Strich lassen sich alle logischen Operatoren sozusagen darstellen und logischen Verknüpfungen und oder etc. Das ist die Falle sozusagen in dem Schäfer-Strich sozusagen darstellen, ausdrücken. Und das Noah ist zum Beispiel eine andere Variante, das ebenfalls machen zu können. Und das bezieht sich dann, und hat sozusagen diesen Verneinungscharakter, bezieht sich sozusagen auf eine Menge von Sätzen, also Elementarsätzen, oder auf alle möglichen Elementarsätze. Und davor sozusagen habe ich eben die über das P', die Inhalte sozusagen, die diese Elementarsätze annehmen können. Und dann sozusagen diese Verbindung unendlich vieler sozusagen möglicher oder aller Elementarsätze mit diesem Verneinungsoperator. Sozusagen können die in alle möglichen Verbindungen gebracht werden. Ja. Ich meine, das ist jetzt nur das, was man da jetzt in 2 Minuten dazu sagen kann. Wie gesagt, ich wollte das eher aussparen. Im Allgemeinen lässt sich einfach sagen, na, dass das eine Formel ist, die das beschreiben soll, ja, wie die Elementarsätze alle zu möglichen Sätzen zusammengefügt werden können. Wobei das Sätze betrifft, die sogenannte propositionale Gehalte haben. Das heißt, das sind im Wesentlichen Aussagesätze. Das ist eine ziemlich wichtige Angelegenheit, weil das, was da die allgemeinste Form des Satzes genannt wird, ist eigentlich die Form, das sagen, so eines konstatierenden Aussagesatzes, von dem das überhaupt möglich ist zu sagen, ist er wahr oder falsch. Ja? Und das ist etwas, was dann diese Überlegungen von den Überlegungen des späten Wittgenstein dann sehr abhebt, weil er sich dort sozusagen um die Fülle unserer Sätze sozusagen kümmert, in der sozusagen alle anderen möglichen Funktionen auch vorkommen. Fragesätze, Ausrufungssätze etc. Andere Formen, die als solche sozusagen nicht dem unterworfen werden können, von ihnen zu sagen, dass sie wahr oder falsch sind. Ja. Die klammert er da im Traktatus aus und demgegenüber ist gerade das, diese Hinsicht sozusagen auf die Weise unseres Sprechens, insofern es sehr, sehr viele unterschiedliche Funktionen sozusagen erfüllen kann. Das ist das Thema sozusagen dann des späten Wittgenstein, wodurch sozusagen eine viel breitere Perspektive erst geöffnet wird. Das ist eine bestimmte Restriktion auf diese Sätze, die als Aussagesätze fungieren können, von dem ich sagen kann, ja, ist das sozusagen, ist das der Sachverhalt in der Welt oder nein, ist es der nicht? Also ist das eine wahre, sinnvolle Aussage oder ist sie das nicht? Ja? Weil mit einem Fragesatz quasi schaffe ich dann gar nicht diesen Weltbezug, der da anvisiert ist. Ja? Also da geht es sozusagen um behauptende Aussagen, die an dem gemessen werden können, ne, ob sie von Sachverhalten gelten oder die richtig sozusagen in einem Bild, der Satz als Bild sozusagen das abbilden können, darstellen können. Also wie gesagt, das wäre sicher eigene Sache, sich näher sozusagen mit diesem sechsten Hauptsatz auseinanderzusetzen. So, und jetzt will ich noch ein paar Dinge eben zu den philosophischen Untersuchungen sagen. Und die beginnen in dem ersten, das ist jetzt das Spätwerk Wittgensteins, sagt nicht mehr, dass das zu seiner Lebzeit nicht veröffentlicht worden ist. Aber es hat sich gezeigt, auch in der ganzen Rezeptionsgeschichte, dass mehr und mehr dieser späte Wittgenstein sozusagen wichtig geworden ist. Und das wirklich sozusagen eins vom Erstaunlichsten ist bei einem Philosophen, dass er sich von seiner eigenen Konzeption dann so verabschiedet hat. Wobei es, das habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt, Diskussionen darüber gibt, also wie kontinuierlich das möglicherweise doch ist, all seine Ansichten, die er da sozusagen notiert hat, oder ob das wirklich so einen Bruch darstellt. Es gibt halt einige Bemerkungen, die er da selbst macht, auch in den philosophischen Untersuchungen, wo er sich von seinem eigenen Frühwerk distanziert. Ja. Sagt ja, das hat der Verfasser des Traktatus und so weiter ja auch noch so gesehen, etc. und kritisiert dann das gleichzeitig. Ja. Also im Allgemeinen, an der Oberfläche ist es so, dass das sicher sozusagen disparate Konzeptionen sind, dessen, wie prinzipiell Sprache bestimmt wird. Also wir können irgendwie zusammenfassen oder festhalten, dass diese Sprachkonzeption aus dem Traktatus versucht also diese systematische Konzeption eines bestimmten fixierten Weltbezugs über eine Art von Abbildtheorie, das so zu modellieren, ja, dass unsere Sätze Bezugnahmen sozusagen auf die Welt sind und in dieser Bezugnahme sozusagen fehlgehen können oder das richtig einfangen und es diesbezüglich sozusagen eine ganz genau angebbare Struktur gibt, anhand der dieser Weltbezug sozusagen immer abläuft. Ja. Und dass sich dann auch genau ausführen und darstellen lassen. In Bezug auf bestimmte Formen, das auch unserer Sätze, eben die mit propositionalem Gehalt oder Aussagesätze behauptende Sätze. Wobei nicht die Gegenstände sozusagen das Erste sind, sondern die Urteilsebene und da eben wiederum die Elementarsätze, dasjenige, woraus sozusagen alle anderen Sätze aufgebaut werden können. Und da jetzt in seinem Spätwerk beginnt er dann mit einem Augustinus-Zitat, das ziemlich zentral ist. Das ist das Erste, was er da anführt. Und über weite Strecken ist es dann eine Auseinandersetzung mit diesem Zitat, nämlich mit dieser Form, sozusagen, wie da Sprache charakterisiert wird von Augustinus und den Confessiones. Das lese ich vielleicht kurz vor. Ne? Zitat Augustinus: Nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und ich begriff, dass der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, bezeichnet wurde, da sie auf ihn hinweisen wollten. Diese aber entnahm ich aus ihren Gebärden der natürlichen Sprache aller Völker, der Sprache, die durch Mienen und Augenspiel, durch die Bewegungen der Glieder und dem Klang der Stimme die Empfindungen der Seele anzeigt, wenn diese irgendetwas begehrt oder festhält oder zurückweist oder flieht. So lernte ich nach und nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder an ihren bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck. Diese Darstellung entspricht eigentlich auch unserer Intuition, das genauso aufzufassen. Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen im Spracherwerb, ja, dass sich das eigentlich genauso verhalten könnte, sage ich jetzt einmal im Konjunktiv, ne, dass wir diesem Zeug da in der Welt sozusagen begegnen, ihm etwas sozusagen dazu äußern, irgendwelche Lautgebilde hervorbringen und dann gibt es sozusagen, sage ich jetzt, eine Lage irgendeiner Korrelation dieser Laute, die geäußert werden, und das, was dabei irgendwo sozusagen daneben vorkommt. Ja. Also das wäre sozusagen in diesem Bild der Vorgang, wo sozusagen der Lernende diese Relation irgendwie herstellen muss, dass irgendein Lautgebilde in häufiger Weise mit irgendeiner Entität in der Welt, das dann gleichzeitig vorkommt. Ja. Das Lautgebilde Tafel, ja, kommt ja des Öfteren vor, wenn Leute sozusagen mit dieser Sache, die Tafel ist, sozusagen in Verbindung sind, situativ, ja, und dann lerne ich anhand dessen, irgendwann mal sozusagen diesen Ausdruck der Tafel sozusagen selbst zu gebrauchen. Ja, als ein Name, ein Terminus für einen bestimmten Gegenstand. Ja. Und so würde ich, das ist die Vorstellung, alle möglichen Namen über diesen Gegenstandsbezug sozusagen erlernen und dann anhand dessen komplexere Sätze sozusagen aufbauen. Nämlich die Zusammensätze sozusagen aus diesen Gegenstände bezeichneten Namen. Und Wittgensteins Überlegung ist jetzt, ob das wirklich ein zureichendes Bild ist, um unsere natürliche Sprache korrekt zu beschreiben. Und da sagt er jetzt, also er lehnt das jetzt nicht völlig ab, er sagt nicht von vornherein, na, das kann überhaupt sozusagen keine Sprache darstellen, sondern er sagt, wenn überhaupt sozusagen dieses Modell, das da vom Augustinus präsentiert wird, sinnvoll sein kann, dann kann es nur sozusagen für eine völlig primitive Sprache sozusagen gelten, in der eben sozusagen nur mit solchen Wörtern hantiert wird, die irgendwelche Gegenstände bezeichnen. Ja. Sein Beispiel ist dann da in den frühen Sprachen das mit dem Ausdruck Platte, ja, dass irgendwelche Bauarbeiter, ja, gemeinsam irgendwas versuchen zu errichten. Ja. Es gibt einen, der die Bauteile sozusagen zusammensetzt und es gibt einen, der diese Bauteile bringt. Ja. Und der Bauende äußert dann nur sozusagen diese Ausdrücke, Platte, wo er dann meinetwegen schon irgendwie die Spezifizierungen, Platte X, Platte Y, und der bringt es dann her sozusagen und er setzt es zusammen. Ja. Das heißt, das wäre so eine primitive Sprache, in der nur gegenstandsbezeichnende Ausdrücke vorkommen. Also, da wird nur sozusagen in dieser Sprache, die sagen sonst nichts, die kommunizieren sozusagen nicht einsterweise sonst miteinander, sondern wird nur gesagt, Platte X, Platte Y, und wer bringt dieses Zeug, ja? Und dann ist die Frage, kann das überhaupt so eine selbstständige Sprache sein? Ja? Und das ist jetzt sozusagen der Ansatz von Wittgenstein, da das zu bezweifeln, ja? Dass unsere Sprache letztendlich schon bei weitem über das hinausgeht und das nie sozusagen ein richtiges Bild dafür sein kann, was in unserer natürlichen Sprache passiert. Ja? Also in dem Beispiel zum Beispiel mit der Platte ist so, kann man sich leicht vorstellen, dass wenn das keine Voraussetzungen hätte, ja, wohl nicht funktionieren würde. Also wenn ich nur sage, Platte X oder ich nehme also irgendein anderes also lautliches Gebilde, ja, Savanium 5, ja, und sage das irgendjemandem, ja, dann wird er das wohl hören, sozusagen, weil wir kaum wissen, was Savanium 5, was das für Konsequenzen sozusagen haben sollte. Was ihm damit sozusagen in Bezug auf das gesagt wird, was er tun sollte. Also intuitiv glaubt man sozusagen, das könnte sich genauso abspielen, zu sagen, ja, Platte X, Platte Y und so weiter, und das funktioniert dann schon irgendwie. Aber de facto, in dem Beispiel, wenn ich sage, Savanium 5, dann wird da wahrscheinlich wenig passieren. Das heißt, dahinter steckt eigentlich schon eine viel komplexere Angelegenheit, nämlich die, dass an sich dahinter steckt zum Beispiel der Ausdruck bringende die Platte. Und dieses Bringen der Platte, oder die Aufforderung zum Bringen der Platte, na, ist etwas, was nicht mehr durch einen einfachen Terminus festgehalten werden kann, der so einen unmittelbaren Gegenstandsbezug hat. Ja. Erstens für einmal dieser Akt, jemanden aufzufordern, etwas zu tun, in dem Fall ist es eine Art von Befehl, ja. Dieser Befehlscharakter, der ist durch keinen Namen sozusagen abbildbar, die nur sozusagen auf bestimmte Gegenstände referieren. Also wenn ich nur sage, sozusagen Tafel, nach einer gewissen Zeit sage ich Tasche, nach einer gewissen Zeit sage ich Tisch, dann werde ich aus diesem Nennen sozusagen von unterschiedlichen Namen für Gegenstände, aus denen sozusagen kreiere ich nie sozusagen sinnvolle Sätze im Sinne sozusagen einer möglichen Kommunikation, jemand anderem etwas mitzuteilen oder zu versuchen, von jemand anderem irgendwas zu wollen, in dem Sachen, dass jemand was bringen soll. Ja? Das kann ich durch das Aufzählen von unterschiedlichen Namen für Gegenstände gar nicht erreichen. Außerdem sehe ich, die Sprache ist viel, viel reicher, als dass sie über das erklärt werden könnte, ja, dass sie aus Ausdrücken besteht, die auf irgendwas Individuiertes im Sinne eines Bildes oder des Gegenstandes in der Welt da draußen referieren. Diese Art von Referenz ist etwas, was dahinter steckt in dem Traktatus, ja, das alles auf das zurückzubeziehen. Ja. Dass es angebunden wird an diesen unmittelbaren Bezug. Aber das ist zu wenig, um daraus sozusagen wirklich Sprache sinnvoll zu erklären. Ja. Und das ist jetzt das, womit sich der Wittgenstein ziemlich exzessiv auseinandersetzt in den weiteren Ausführungen dieser philosophischen Untersuchungen. Zum Beispiel weist er dann dezidiert auf das hin in § 23, dass es unzählige Arten der Sätze gibt also genau das, was er im Traktatus vernachlässigt hat, und dass er hier, das kennen Sie sicher alle, ne, den Ausdruck des Sprachspiels etabliert und sagt, das Wort Sprachspiel soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit oder einer Lebensform. Also das mit der Lebensform ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich aber nicht näher ausführe, aber nur den Zusammenhang mit dieser Tätigkeit, ja, dass wie in dem Beispiel mit der Platte, es so ist, dass Sprache nur dann überhaupt etwas Bedeutungsvolles generiert, wenn sie im Zusammenhang ist mit einer bestimmten Tätigkeit, und diese Korrelation muss eine sein zwischen diesen Lautgebilden und bestimmten Tätigkeiten und nicht die Korrelation von diesen Lautgebilden mit fixierten, starren Gegenständen oder Dingen in der Welt als solcher. Das muss eingebunden sein, schon in die Tätigkeit, in einem bestimmten Handlungsvollzug derer, die da sprechen. Ja. Da gehört dieses eigene Handeln derer, die sprechen, konstitutiv zu dem dazu, dass Sprache und das, was gesagt wird, dann überhaupt eine bestimmte Bedeutung erlangen kann. Dass etwas passiert, sozusagen, dass überhaupt die Sätze eine Funktion erreichen, dass das ermöglicht wird, dass zum Beispiel diese Funktion des Befehls sich ermöglichen kann. Und nicht nur sozusagen einfach Konstitution, dass die Dinge so und so sind. Und dann führt er das näher aus, wie diese Sprachspiele sozusagen geschaffen sein können. Also der Ausdruck Sprachspiel ist auch sehr vielfältig und kommt in der ganzen Abhandlung in unterschiedlichen Verwendungen vor. Aber da zu Beginn ist es so, dass er diese unzähligen Arten sich auszudrücken, wie zum Beispiel befehlen, beschreiben, vermuten, was er da alles aufführt, Theaterspielen, Rätselraten, dass das selbst sozusagen Formen sind von bestimmten Sprachspielen. Also, dass sozusagen, wenn wir die Platte und die Kommunikation während des Bauens anhand von irgendwelchen Bauteilen, die zusammengefügt werden, ne, ist selbst schon eine Art von Sprachspiel. Und man kann es eben nicht sagen, dass es eine uniforme Weise gibt, überhaupt selbst eine Sprache zu beschreiben und darzustellen, sondern es gibt eine Vielfalt von unterschiedlichen Sprachspielen, die gespielt werden. Vergleicht es dann sozusagen mit den Spielen im sonstigen sozusagen gewöhnlichen Sinn, dass es auch da sozusagen alle möglichen Formen sozusagen von Spielen gibt, wo kommt das da vor, irgendwo ist das da auf einer Folie genannt, ne? Ja, die Vielfältigkeit des Begriffs Spiele überhaupt, ne? Der da in § 66 eben eingeht und dort den Begriff dann der Familienähnlichkeiten prägt. Das heißt, dass auch über diese Spiele, respektive Sprachspiele, keine wesenhaften Aussagen möglich sind. Also nicht so etwas wie im Traktatus, dass ich jetzt wieder sozusagen das bilden könnte, was ist die allgemeine Form des Spiels. Ja? Also er geht sozusagen vom Traktatus her aus, Bestimmung sozusagen allgemein die Form des Satzes. Und da kommt jetzt dazu, naja, die Sätze sind viel komplexer und viel variierender, indem sozusagen welche Funktionen sie erfüllen können. Sie müssen in diese situative Konstellation eingebettet sein, in einen bestimmten Handlungsvollzug. Und es lässt sich jetzt keine allgemeine Bestimmung mehr dessen geben, was ein Spiel respektive was ein Sprachspiel sein kann. Also da ist es nicht mehr möglich, es wird auch gar nicht versucht, so eine allgemeine Formel sozusagen zu finden, was wäre sozusagen die allgemeinste Form des Sprachspiels. Das widerspricht dem Sprachspielbegriff selbst, der so gefasst ist, dass eben ganz unterschiedliche Weisen möglich sind, wie Sprache zum Einsatz kommt, wie sie verwendet wird, die man nicht sozusagen alle wieder zusammenfassen kann unter eine einzige bestimmte Auffassung. Jetzt habe ich für das etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich vorhatte. Stelle ich einmal die Zwischenfrage, ob es zu dem Fragen gibt. Weil ansonsten würde ich nämlich jetzt gerne den Film herzeigen, in dem einfach wieder auch viele Dinge da auftauchen, von dem wir jetzt letzte Woche und heute gesprochen haben. Und dann können wir nach dem Film vielleicht dann noch einmal ein paar Dinge besprechen. Dass das jetzt dann mit der Lautstärke passt. Ich hoffe, dass Sie zumindest jetzt gleich ein paar Anknüpfungspunkte und Wiedererinnerungen an das Gesagte haben, während Sie den Film sehen. Der Film ist schon etwas älter, aber es ist manchmal ganz interessant, ja, welche Aussagen darüber getroffen werden in dem Film, welche Themen beim Wittgenstein in Zukunft noch so wichtig sein werden. Und so, und man sieht, ein paar sind ganz gut getroffen, andere weniger. Aber wie gesagt, das ist einer der wenigen Filme, die halbwegs passabel sind. Die allermeisten über philosophische Themen sind vollkommen vergessen. Aber obwohl es schon ein bisschen älteren Datums ist, kann man den durchaus sich anschauen. Wo beim
PC?
Achso, am PC. Das allein genügt aber noch nicht, offensichtlich.
Ich bin meine Freundin, die zweite ist die Schwester meiner Frau. Diese bekommt sie jetzt.
Ich habe unsere Probleme, die Probleme der Fotografie, endgültig gelöst.
Ludwig Wittgenstein, für viele der bedeutendste Philosoph unseres Jahrhunderts. Wer war das, der glaubte, das Wesen der Sprache erkannt zu haben und damit alle Probleme der Philosophie lösen zu können? Der alles zurückwies, was nicht in sein eigenes System passte. Der zu Lebzeiten nur ein einziges philosophisches Werk, den Tractatus Logico Philosophicus, im Jahre 1921 veröffentlichte und später zum radikalsten Kritiker seiner früheren Ansichten wurde. Wer war das, auf den sich die unterschiedlichsten Schulen der Philosophie des 20. Jahrhunderts berufen?
Besonders faszinierend an Wittgenstein finde ich, dass er zeigt, dass Philosophie wirklich ein schwieriges Geschäft sein kann, dass man es also nicht abtun kann mit ein paar Thesen, wie man sie mit Namen wie Schopenhauer oder Descartes verbindet, sondern dass Philosophie wirklich ein Tun ist, eine Tätigkeit, die er sowohl in seiner frühen als auch in der späten Philosophie immer betont.
Die wichtigste Wirkung ist wohl, dass Wittgenstein eine ganz neue Richtung in der Sprachwissenschaft begründet hat. Das war am Anfang der 70er Jahre. Bis dahin hat die Sprachwissenschaft eigentlich sich hauptsächlich darum gekümmert, Sprache als ein System von Zeichen zu analysieren, Strukturen zu beschreiben. Und dann entstand plötzlich die Frage, ob es nicht interessanter sei, sich damit zu beschäftigen, was wir denn mit diesen sprachlichen Zeichen tun.
Das Faszinierende bei Wittgenstein war immer die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit Wittgensteins, der einen starken Eindruck auf seine Schüler immer erlebt hat. Und man sieht diese Persönlichkeit auch in seinem Schreiben. Er sagt immer, er zitierte ganz gern The Steals Among Men.
Eine sehr interessante Sache an Wittgenstein ist, bereits die übrigen Philosophen, dass er zwei vollkommen verschiedene Blickwinkel entwickelt hat in seiner Philosophie, nämlich in der Frühphilosophie des Tractatus. Eine sehr an Formalismen und an Logik orientierte Sicht, die auf Überlegungen über die Sprache beschränkt war. Und eine spätere Philosophie, die sich vielmehr dem Menschen, und zwar dem alltäglichen Menschen, als Ganzen zugewandt hat. Wobei er dann auch noch seinen früheren Blickwinkel jeweils ins Einzelne gehend Stück für Stück in der Luft zerrissen hat. Das hat man selten bei Philosophen, das hat man überhaupt selten bei Denkern.
In seinem Werk Tractatus Logico Philosophicus wird Wittgenstein definitiv klären, wie sich das Denken auf die Welt bezieht. Er glaubt, in der Analyse der Sprache den Schlüssel zur Wirklichkeit gefunden zu haben, nachdem die Philosophen seit 2500 Jahren vergeblich suchen. Die Welt und das Denken begegnen sich in der Sprache. Wie können Worte die Realität ausdrücken? Wie können wir die Welt mit Worten darstellen und verstehen? Für Wittgenstein ist jeder Satz ein Modell der Wirklichkeit. Mit einem Modell stellen wir Wirklichkeit bildhaft dar, etwa einen Verkehrsunfall. Puppen und Spielzeugautos stehen für die Realität. Mit ihnen kann man den Unfall nachbauen.
Auto, fahren von hier unten auf diese Einmündung zu. Von rechts nähert sich ein grünes Fahrzeug und dieses Fahrzeug beachten wir nicht. Der Rote fährt immer weiter, der Grüne fährt weiter, bis es zu einem Zusammenstoß kommt.
Ein Zeitungsbericht bringt Wittgenstein 1914 auf einen entscheidenden Gedanken. Für die Verhandlung vor einem Verkehrsgericht wird ein Unfall rekonstruiert. Zuerst ein Modell, dann Gesetz. Das ganze Modell ist mit Sätzen beschreibbar. Das Personenauto kam von links. Der Lieferwagen kam von rechts. Auto und Lieferwagen sind zusammengestoßen. Die Sätze bilden die Wirklichkeit ab. Ihre Elemente, die Worte Auto, Lieferwagen, rechts, links und zusammengestoßen, verhalten sich wie die Elemente des Sachverhaltes. Ihre Struktur spiegelt die Struktur der Welt wider. Jeder wahre Satz will einen Sachverhalt haben. Um zu entscheiden, ob einer wahr oder falsch ist, muss man ihn mit der Realität vergleichen. Bildet sie nur und immer Modelle der Wirklichkeit?
Die Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieser. Es ist Menschen unmöglich, die Sprachlogik aus ihr unmittelbar zu entnehmen. Die Sprache verkleidet den Gedanken.
Wenn wir sprechen, sind uns die inneren Gesetze der Sprache nicht bewusst. Wenn wir in einem Haus sind, ist uns nicht das ganze Gebäude, sein Bauplan gegenwärtig. Diese Pläne entwarf Wittgenstein selbst. Für Wittgenstein ist die Sprache wie ein Haus nach bestimmten Plänen errichtet. Diese Baupläne will er ermitteln und damit die Struktur der Sätze, die uns im Alltag nicht bewusst sind. Naturwissenschaften und Technik geben Wittgenstein Beispiele, wie man die Welt rational und eindeutig beschreiben kann, ohne die Mehrdeutigkeit der Umgangssprache.
Die Mechanik ist ein Versuch, alle wahren Sätze, die wir zur Weltbeschreibung brauchen, nach einem Plan zu konstruieren. Die Mechanik bestimmt eine Form der Weltbeschreibung, indem sie sagt, alle Sätze der Weltbeschreibung müssen aus einer Anzahl gegebener Sätze auf eigene Art und Weise erhalten werden. Hierdurch liefert sie die Aufsteine zum Bau des wissenschaftlichen Gebäudes und sagt, welches Gebäude du immer ausführen willst, jedes musst du irgendwie mit diesen und nur diesen Bausteinen zusammenbringen.
Wittgenstein analysiert die logische Form von Sätzen. Sätze bilden Wirklichkeit ab, indem sie Elemente kombinieren. Doch die Sprache hat nur begrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Diese Kombinationsmöglichkeiten, die Zahl der logischen Verbindungen, die überhaupt denkbar sind, versucht Wittgenstein mathematisch genau zu berechnen. Das Ergebnis? Eine logische Einheitssprache. Jedem Satz soll ein klarer Sinn zukommen. Diese Idealsprache soll am Ende so exakt wie die Naturwissenschaften sein.
Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich wie? Nichts zu sagen, als was sich sagen lässt. Also Sätze der Naturwissenschaft. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat.
Es ist ja tatsächlich so, dass Wittgenstein im Traktatus sich nur mit Aussagen beschäftigt und mit der Analyse von Strukturen von Aussagen. Wenn man sich jetzt aber ansieht, wie die Leute im Alltag Sprache verwenden und wie sie über Sprachverwendung reden, dann stellt sich die Frage, ob wirklich die Analyse von Strukturen von Aussagen das wirklich Interessante sind.
Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht gelöst sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr. Und eben dies ist die Antwort.
Die Erscheinung. Ein Bild von René Magritte, einem Zeitgenossen Wittgensteins. Die Objekte tragen Namen. Ihr Wesen bleibt uns verborgen. Wie in der Philosophie. Bezeichnungen stehen für das, was ist.
Die Gegenstände kann ich nur nennen. Ich kann nur von ihnen sprechen. Sie aussprechen kann ich nicht.
Der einsame Mensch steht der Welt gegenüber. Er kennt nur noch die Namen der Dinge, Sätze über die Welt, nicht die Welt selbst. Er ist ein Fremder. Er ist allein.
Wittgenstein hat, wie wir wissen, große Probleme gehabt im Umgang mit anderen Menschen. Es genügt ja nicht, dass man mit anderen Menschen Kontakt hat, man braucht auch zärtliche Kontakte mit ihnen. Und wie wir wissen, war Wittgenstein in dieser Beziehung sehr verarmt. Es ging Zeit. in der er seine sexuelle Veranlagung hätte ruhig ausleben können, und er war auch selber furchtbar unglücklich darüber. Wenn jemand merkt, dass er in der einen oder anderen Weise einsam ist, dann wird er natürlich dazu neigen, seine Theorie zurechtzulegen, nach der es nun mal so ist, dass Menschen einsam sind und dass Menschen ganz auf sich selbst gestellt sind und, wie Wittgenstein gesagt hat im Traktatus, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und er sagte auch, das ist die Sprache, die allein ich verstehe. Das heißt, jeder hat seine Welt für sich allein. Ich glaube, Wittgenstein hat einfach menschlich dazugelernt. Er ist gereift in den nächsten Jahrzehnten seines Lebens. Er hat gesehen, dass ein Mensch eben auch seelisch darauf angewiesen ist, auf Kontakte mit anderen, und dass es dann wichtiger sein kann, nicht auf sich selbst zu achten, sondern, wie er in den philosophischen Untersuchungen später gesagt hat, der Maxime zu folgen: frage nun nicht, wie geht es mir? Frag, was heißt ich vom anderen?
Also, wenn wir das Spiel spielen, das ist, was wir auch schon gespielt haben, wer holt denn mal einen Hammer?
Und ich. Benjamin?
Nimm mir noch dein Schatz. Und wer holt ein Bügeleisen? Niki.
Welcher?
Der Bügel.
Guck mal, das geht uns.
Ja?
Mhm.
Was kann man mit dem mit einem Bügeleisen machen?
Bügel.
Bügel.
Kinder lernen sprechen, ohne alle philosophischen Erklärungen. Und zeigt ihnen die Gegenstände, lehrt sie die Worte, immer eingebettet in das gemeinsame Handeln. Das Interesse daran, wie Sprache in Alltagssituationen angewendet wird, die Frage, was wir tun, wenn wir sprechen, prägt Wittgensteins späte Philosophie. Eine entscheidende Erweiterung, ja, eine Korrektur seines Denkens. Es zerstreut den Nebel, wenn wir die Erscheinungen der Sprache an primitiven Arten ihrer Verwendung studieren, in denen man den Zweck und das Funktionieren der Wörter klar übersehen kann. Solche primitiven Formen der Sprache verwendet das Kind, wenn es sprechen lernt. Das Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrichten. Sprechen und Handeln sind untrennbar miteinander verknüpft. Eine Verbindung, für die Wittgenstein das Wort Sprachspiel prägt. Sprachspiel fängt als Verwendungsart, als Spielart von Sprache in verschiedenen Situationen. Man lernt ihre Regeln, indem man mit Absicht handelt und spricht. Sprachspiele bestimmen unser Denken, unseren Alltag. Es gibt eine unübersehbare Fülle der Sprachspiele. Auf einen Nenner sie nicht zu nehmen.
Es ist also nicht nur so, dass Sprechen ein Tun ist, sondern das Tun selber muss in die Sprachhandlung hineingesehen werden als konstitutives Element. Und da ist es sehr wichtig, den wahrscheinlich wichtigsten Begriff der Wittgensteinschen Spätphilosophie in seiner ganzen Komplex auszuarbeiten, nämlich den Begriff des Sprachspiels. Das heißt nämlich nicht nur, dass wir beim Sprechen zu bestimmten Handlungen richten, sondern hier muss alles zusammengesehen werden, dass wir entsprechend abgerichtet werden, zum Beispiel ein sehr wichtiges Element, und das zum Beispiel nur, wenn wir sehen, wie wir zu bestimmten Sprachhandlungen erzogen worden sind, gesehen werden kann, erklärt werden kann, was die Bedeutung dessen ist, was wir gesagt haben.
Es ist unsinnig zu fragen, was ist eine Schachfigur? Es ist unsinnig zu fragen, was ist ein Wort? Wichtig ist, was man damit tut.
Ein Sprachspiel ist einem Schachspiel vergleichbar. Für jede Figur gelten eigene Regeln. Das Spiel zu verstehen bedeutet, zu wissen, wie es gespielt wird. Ein Wort zu verstehen bedeutet, seinen Gebrauch zu kennen. Zu wissen, wie andere es gebrauchen. Sprachspiele funktionieren nur in der richtigen Atmosphäre. Ihr Gebrauch wird von sozialen Regeln bestimmt.
So, und jetzt kommen wir an den Herrn.
Nach einer Regel handeln heißt, eine Technik des sozialen Lebens beherrschen. Die Regeln sind öffentlich. Sie bestimmen das gemeinsame Verhalten auf der Straße. Private Regeln sind so widersinnig wie private Verkehrszeichen, die andere nicht verstehen können. Nicht alle Regeln müssen präzise festgesetzt sein. Oft beruhen sie nur auf dem Austausch von Gesten oder Andeutungen. Viele ergeben sich aus alltäglichen Gewohnheiten und Konventionen.
Das Interessante an diesem Beispiel ist, dass niemand im Traum darauf kommen würde, dass diese Geste ein Bild irgendeines Sachverhaltes ist. Eine solche Geste sieht einem Bild überhaupt nicht ähnlich, während ein geschriebener Satz oder ein gesprochener Satz, weil er Struktur hat, ein Bild schon eher ähnlich sieht. Wenn er jetzt auf wesentliche Situationen von Kommunikation kommen wollte, wie in diesem Fall, es ist ja sehr wichtig, dass er eine Aussprache mit anderen versteht, wenn er das in seinen Sprachbegriff mit einbeziehen wollte, dann musste er ganz offensichtlich davon wegkommen, dass es vorfabrizierte Regeln gibt, die den Autofahrern sagen, mit Hilfe welcher Gesten sie welche Sachverhalte abbilden können. Es kommt jetzt eben ein ganz neuer Grundgedanke hinein. Der Grundgedanke ist der, dass diese Geste bereits dann Bedeutung hat, wenn die anderen Autofahrer richtig auf sie reagieren, so dass es keine Karambolagen gibt. Das heißt, was Wittgenstein einführt und was hier sehr schön klar gemacht worden ist, ist der Bericht des Sprachspiels. Wenn innerhalb eines sozialen Miteinanderumgehens bestimmte Gesten oder auch akustische Äußerungen auf ein von allen geteiltes Mitglied zu stoßen, auf eine von allen geteilte Reaktion stoßen. Da haben sie Bedeutung, das bin ich.
Es reicht natürlich nicht aus, festzustellen, welche Sprachspiele es gibt, sondern man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, wer welche Sprachspiele wie, das heißt mit welchen Äußerungen, in welchen Situationen wie realisiert. Und daran wird man natürlich feststellen, dass Männer die Sprachspiele anders realisieren als Frauen, Kinder anders die Sprachspiele realisieren als ihre Eltern, die Ausländer natürlich besondere Schwierigkeiten haben, mit der angemessenen Wahl der Äußerungen zum Vollzug dieser Sprachspiele. Möglicherweise spielen sie auch ganz unterschiedliche Sprachspiele verglichen mit dem, was wir in unserer Sprachgemeinschaft zur Verfügung haben. Ich denke, dass es sehr notwendig ist, sich mit diesen Realisierungsformen, mit den Varianten von Sprachspielen zu befassen, weil hier, wie ich meine, die Quellen für Missverständnisse, für kulturelle Konflikte liegen, also sehr ernsthafte Probleme angesiedelt sind. Und ich denke, es werden ganz interessante Hinweise zur Lösung oder zumindest zur Analyse dieser Probleme geliefert hat.
Zeugnisse aus einer anderen Welt. Eine Begrüßungszeremonie in Neuguinea. Die Gesten sind uns, die Worte verstehen wir nicht. Dass wir Sprachspiele nur dann verstehen, wenn wir den Lebenszusammenhang der Sprechenden teilen und kennen. Jedes Sprachspiel ist eine Lebensform. Denke, du kämst als Forscher in ein unbekanntes Land mit einer dir gänzlich unbekannten Sprache. Denken wir nun, die Leute in ihrem Land verrichteten gewöhnliche menschliche Tätigkeiten und bedienen sich dabei einer artikulierten Sprache. Sieht man ihrem Treiben zu, so ist es erscheinungslogisch. Versuchen wir aber, ihre Sprache zu erlernen, so finden wir, dass es unmöglich ist. Können wir fremde Lebensformen dann überhaupt verstehen?
Fremde Lebensformen können uns tatsächlich sehr, sehr fremd sein, sehr unzugänglich. Und für Wittgenstein ergibt sich daraus ein Problem. Andere Menschen verstehen heißt ja, mehr oder weniger schon in ihre Lebensform einsteigen, wenn sein Zugang der richtige ist. Und das bedeutet, dass er sagen muss, Menschen mit fremden Lebensformen verstehen kann unter Umständen heißen, dass man große Schwierigkeiten hat, sie überhaupt zu verstehen. Ich glaube, dass Wittgensteins Antwort, wenn das Problem wirklich dringend wird, zwei Aspekte hat. Die erste ist die, man muss das hinnehmen. Man darf nicht einfach glauben, dass unsere Kultur die Alleinseligmachende ist und die einzige in den Menschen sein können. Und die zweite ist, dass auch gar kein besonderer besteht, zu sagen, dass eine Lebensform zum Beispiel unsere Lebensform die richtige ist und andere falsch. Lebensformen können ganz einfach unterschiedlich sein und von unterschiedlichen Lebensformen her lassen sich keine Rechtfertigungsansprüche stellen, weil Rechtfertigung letzten Endes auf Grundlagen in der Lebensform zurückgehen muss, die gegen die andere Lebensform dann natürlich nicht ins Feld geführt werden können.
Die Philosophie Wittgensteins scheint oft eine Philosophie des Beschreibens zu sein. Nämlich er beobachtet so viel in dem Leben, die Kompliziertheit des menschlichen Lebens, viele Dinge, die anderen Philosophen nicht bemerken oder nicht für wichtig halten. So zum Beispiel spricht Wittgenstein sehr oft von unseren gesellschaftlichen Gewohnheiten, wie wir einander grüßen und so weiter. Er macht Anspielungen auf diese Gewohnheiten, um zu zeigen, dass wir von den wilden, von den primitiven Menschen nicht so verschieden sind.
Die Jahrhundertwende, die Zeit der Kindheit und Jugend Ludwig Wittgensteins. 1889 wird er in Wien geboren. Im Haus des Vaters Karl Wittgenstein, des bedeutenden Wiener Industriellen, geht die Creme de la Creme der Zuhause und ein. Johannes Brahms, Gustav Mahler, Pablo Casals. Ludwig Wittgenstein lernt die Künstler und Kritiker seiner Zeit zu Hause kennen. Ihre Anregungen prägen sein Leben. Doch schon in früher Kindheit zeigt Ludwig Wittgenstein großes Interesse an technischen Konstruktionen. Sein Vater will, dass die Söhne eine technische oder wissenschaftliche Ausbildung erhalten. Wittgenstein studierte Ingenieurswissenschaften. In England stellt er flugtechnische Untersuchungen an. Die mechanischen Wissenschaften faszinieren ihn. Über die Arbeit an mathematischen Themen kommt er zur Philosophie. Seine Schwester Hermine berichtet, zu dieser Zeit ergriff ihn plötzlich das philosophische Problem, so stark und so völlig gegen seinen Willen, dass er schwer unter der doppelten und widerstreitenden inneren Berufung litt. Wittgenstein wendet sich an Bertrand Russell, Philosophieprofessor in Cambridge. Der ist von der außerordentlichen Begabung seines neuen Studenten begeistert. Sie schließen Freundschaft. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Wittgenstein kehrt zurück, meldet sich freiwillig zur österreichischen Armee, wird Artillerieingenieur und kämpft im Schützengraben.
Zum Arbeiten kann ich es nicht, aber vielleicht zum Krepieren. Das Leben der Erkenntnis ist das Leben, welches glücklich ist, der Not der Welt zum Trotz.
Wittgenstein entdeckt Tolstois kurze Darlegung des Evangeliums. Tolstoi vertritt eine Ethik des einfachen, asketischen Lebens, die man nicht definieren, sondern nur leben kann. Sie wird zum Wendepunkt in Wittgensteins Leben. Unterdessen arbeitet er weiter an seinem Traktatus und meint darin, die Probleme der Philosophie lösen zu können.
Die erste Philosophie Wittgenstein war vor dem Ersten Weltkrieg konzipiert, das er hatte sich dann Ideen. Und dann war er der typische, ich hätte gesagt, der typische Dilettant dieser. Er war ein wohlhabender Mann, der auch seine eigene, so fast sein eigenes Flugzeug bauen wollte, das war in den ersten Tagen der Flugzeugtechnik. Ob die Philosophie wollte er selber treiben, aber so ein Charakterist wie sein Vater. Und er hatte die Idee von sich aus, eine ganze Philosophie, die ganze über alle Probleme der Mathematik, der Logik und so, auf einmal zu beantworten. Ja, nach dem Krieg war es ganz anders. Und ich glaube, die Elend in Österreich und die politische Lage dieses Landes, die auch einen großen Einfluss auf die Geschichte hat, er glaubte nicht mehr, dass er alles machen konnte. Vielmehr fing er an, in Büchern wie der Untergang des Abendlandes und so zu lesen. Und ist es vielleicht auch, seine Idee ist noch nicht mehr möglich, für ein freidenkender Geist alles zu erfassen. Vielmehr gehörte zum Verstehen auch eine ganze Kultur, und diese Kultur fehlte ihm.
1920 wird Wittgenstein Dorfschullehrer. In Niederösterreich führt er ein krankes Leben, so wie er es in den Schriften Tolstois beschrieben fand. Sein beträchtliches Erbe überschreibt er der Schwester.
Ich will bei kärglichem Lohne anständige Arbeit verrichten.
Er sucht Kontakt zu den Menschen und fühlt sich immer wieder enttäuscht. Und die Philosophie? Eine abgeschlossene Episode.
Alles, was ich wirklich sagen müsste, habe ich gesagt. Und damit ist die Quelle vertrocknet.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend toben. Zu hell der Morgen und zu schön der Tag. Oft hat sich spät noch schwül Gewölk erhoben. Der Abend schloss mit Sturm und Wetterschlag. Bei Wittgenstein haben wir die erste Strophe gelernt. In der Früh zur Schule, 8 Uhr hat sie begonnen. Ja, das erste war gleich Rechnen. Ja. Mathematik, ja. Und er hat mich gleich zur Tafel geholt, ja. Er hat mich aufgestellt, war schon aufgeschrieben, ja, und ich soll sie auswählen. War natürlich nicht in Form, wie man halt das auch bei den Sportlern, ja. Und das hat ihm zu lange gedauert, ja. Er hat sich inzwischen mit den Schülern, ja, kurz unterhalten, ja, also gelehrt und das hat ihm zu lange gedauert, kommt er zur Tafel, baut unter die Ohren, ja, und so richtig an den Tag gesagt, ich weiß, du kannst, ja. Und na, dann habe ich geweint, ja, und kurz darauf habe ich die Rechnung hingeschrieben, also, wenn es auswendig gewusst hätte, ja. Und es ist gekommen, ob man leichte. Wolfgang gegeben, ich habe gewusst, ich habe es erstes. Ja.
Ein Wörterbuch für Volksschulen. Vorgegangen aus der Praxis des Dorfschullehrers Wittgenstein, nicht aus den Analysen eines akademischen Philosophen. Er sammelt die Worte des täglichen Lebens, eine der Weichenstellungen, die ihn zum Problem des alltäglichen Sprachgebrauchs führen sollte. Ein Leben in Extremen. Seine Philosophie war das Resultat einer ungeheuren Konzentration der Kräfte. Nun wollte er von der hohen Philosophie der Sprachanalyse nichts mehr wissen. Wollte neu beginnen. Einfach den Kindern die Sprache vermitteln. Er kam aus der reichen Oberschicht und wollte ein Leben in Armut.
Dass das Leben problematisch ist, heißt, dass dein Leben nicht in die Form des Lebens passt. Du musst dann dein Leben verändern. Und passt es in die Form, dann verschwindet das Problematische.
Wittgenstein kehrt 1926 nach Wien zurück, als Architekt. Er zeichnet die Baupläne für das Haus seiner Schwester, das architekturgeschichtliche Berühmtheit erlangen sollte. Der Bau ist schmucklos, in der Tradition von Adolf Loos und in strengen Formen gehalten. Wittgenstein überwacht pedantisch seine Ausführung und wird zur Plage der Handwerker.
Erinnern Sie sich an den Eindruck guter Architektur, dass sie einen Gedanken ausdrückt. Man möchte auch ihr mit einer Geste folgen. Ich weiß nicht, was mich noch erwartet. Sich schon etwas ergeben, wenn der Geist mich nicht verlässt.
1939 wird Wittgenstein Professor in Cambridge. Anfang der 30er Jahre entwickelt er den radikalen Neuansatz, nicht die logische Abbildbeziehung, sondern der Gebrauch klärt die Wahrheit der Worte. 1947 zieht er sich dann endgültig in die Einsamkeit zurück.
Bringe den Menschen in die unrichtige Atmosphäre und nichts wird funktionieren, wie es soll. Er wird am Alltag ungesund erscheinen. Bring ihn wieder in das richtige Element und alles wird sich entfalten und gesund erscheinen. Wenn er nun aber im unrechten Element ist, dann muss er sich also damit abfinden, als Krüppel zu erscheinen.
Wittgenstein wurde zu seinem eigenen schärfsten Kritiker. Seine Frühphilosophie stand in Beziehung zu den Arbeiten anderer Philosophen, die zum Teil auch seine Lehrer waren. In der Hinwendung zur Philosophie der Alltagssprache hatte er keine Lehre. Allerdings fühlte sich sein Leben missverstanden.
Vielleicht wollen die Leute in 100 Jahren wirklich das haben, was ich jetzt schreibe.
Wittgenstein stirbt im Jahre 1951.
Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht.
Nahe dem Ort in Niederösterreich, in dem sich Wittgenstein von der Welt zurückzog und das einsame Leben eines Dorfschullehrers hätte, versammeln sich seit 1976 Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt. Die jährlichen Wittgenstein-Symposien in Kirchberg führen Philosophen, Sprachwissenschaftler, Natur- und Sozialwissenschaftler zusammen. Mit seiner Philosophie der Sprache, der frühen wie der späten, hat Wittgenstein neue Fragen aufgeworfen, Entdeckungen möglich gemacht. Der logische Positivismus, der eine radikale wissenschaftliche Weltanschauung propagierte, lernte von ihm. Später war es die sprachanalytische Philosophie, die mit seinen Methoden den Sinn der Sprache aufdecken wollte.
Denn die Klarheit, die wir anstreben, ist allerdings eine vollkommene. Aber das heißt nur, dass die philosophischen Probleme vollkommen verschwinden sollen. Eine ganze Wolke von Philosophie kondensiert zu einem Tröpfchen Sprachlehre.
Wittgenstein, wie alle wirklich großen Philosophen, ist also in fast jeder Hinsicht missverstanden worden. Und ich glaube, die Hinsicht, in der er am meisten missverstanden worden ist, das ist zugleich die Hinsicht, die für die zukünftige Entwicklung, die zukünftige Arbeit, den gleichen Mitteln, die er uns gezeigt hat, am wichtigsten ist. Das ist nämlich der Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch, der Situation, in der etwas geäußert wird, also die Äußerungssituation und menschlichem Handeln. Diese drei im richtigen Verhältnis zusammenzusehen, da hat Wittgenstein vielerhin sich wirklich etwas gezeigt, was bis heute nicht verstanden ist und was weiter ausgearbeitet.
Wenn man überlegt, was in Zukunft die Wittgensteinische Philosophie bringen soll, leisten soll, nicht nur für die Fachphilosophie, das ist eine relativ uninteressante Frage, sondern auch für unseren Zeitgeist, der vielleicht einiges nötig hat an neuen Quellen und neuen Anregungen, da muss ich zunächst sagen, habe ich ein gewisses Vorurteil. Ich glaube, dass die späte Philosophie viel fruchtbarer für die Zukunft sein wird als die frühe Philosophie. Nehmen wir dieses Vorurteil mal als gegeben an, dann glaube ich, dass Wittgenstein uns mit seinem Menschenbild einiges zu sagen hat für die Zukunft. Für Wittgenstein ist der Mensch von Grund auf sozial. Bei Wittgenstein ist die Sache ganz stark radikalisiert. Da ist jemand überhaupt nur deshalb ein Mensch mit einer Seele, weil andere Leute mit ihm so umgehen wie mit einem Menschen. Die Frage, was ist der Mensch, geht unmittelbar über in die Frage, wer ist ein Mensch? Und die Frage, wer ist ein Mensch, geht unmittelbar hinein in moralische Debatten, die es in der letzten Zeit zu konkreten Fragen sehr viel gegeben hat. In diesem Fall zum Beispiel in der Frage der Abtreibung. Wenn der Fötus vom Augenblick der Befruchtung an ein Mensch ist, dann ist er ganz anders zu behandeln, als wenn er erst mit der Mediation ein Mensch ist oder wenn er erst aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz durchschaue, ab dem dritten oder vierten Monat ein Mensch sein sollte. Jedenfalls, wenn er ein Mensch ist, hat man ihn zu achten. Es kann also sein, dass diese anthropologische Grundlegung uns hilft bei der Lösung oder jedenfalls beim Finden von Lösungsvorschlägen für moralische Probleme, die wir in Zukunft lösen müssen, wenn in unserer Gesellschaft nicht alles nur sich nach Verhältnissen entscheiden soll. Allerdings muss man dazu sagen, dass Wittgenstein selbst in diese moralischen Probleme, die Probleme davon, wie der Mensch leben soll, was gut und böse ist, in seiner Philosophie nicht ausdrücklich, nicht explizit eingeschrieben ist. Da hat er etwas, was man an einem großen Philosophen eine Lücke nennen würde.
Die wichtigste Wirkung Wittgensteins auf die Sprachwissenschaft besteht wohl darin, dass am Beginn der 70er Jahre eine ganz neue Richtung in der Sprachwissenschaft etabliert wurde, die sogenannte Sprechakttheorie. Bis dahin hatte sich die Sprachwissenschaft hauptsächlich darum bemüht, Sprache als ein System von Zeichen zu beschreiben und zu analysieren. Jetzt taucht eine ganz neue Frage auf, nämlich zu welchen Zwecken wir denn die sprachlichen Zeichen verwenden. Die Antwort, die die Sprechertheorie auf diese Frage gefunden hat, scheint mir verblüffend einfach. Sie grenzt nämlich fünf dominante generelle Zwecke voneinander ab und stellt fest, wir verwenden Sprache, um erstens Aussagen über die Welt zu machen, zum Beispiel indem wir Behauptungen aufstellen, Mitteilungen machen, die man über etwas informieren und so weiter. Eine zweite Zwecksetzung wäre die, dass wir andere dazu veranlassen, etwas zu tun. Nicht, das wäre der Fall, wenn wir jemanden um etwas bitten, ihm einen Befehl erteilen, ihm für etwas warnen, einen Ratschlag erteilen und so weiter. Eine dritte Zwecksetzung ist, dass wir uns selbst mit Hilfe von Sprache auf zukünftiges Handeln festlegen, zum Beispiel dadurch, dass wir ein Versprechen geben, jemanden einladen, jemanden drohen und so weiter. Eine vierte Zwecksetzung, sagt die Sprechertheorie, ist die, dass wir Gefühle zum Ausdruck bringen mit Hilfe von Sprache. Wir loben jemanden, wir tadeln ihn, kritisieren ihn, machen Liebeserklärungen und so weiter. Und schließlich eine letzte Zwecksetzung wäre die, dass wir neue Sachverhalte in der Welt schaffen. Nicht? Das ist etwa der Fall, wenn wir Taufhandlungen vollziehen, Ernennungen aussprechen, Entlassungen aussprechen und so weiter. Dafür ist natürlich Voraussetzung, dass wir in der entsprechenden Position sind. Das sind fünf generelle Zwecke, die nach der sprechertheoretischen Analyse voneinander abgegrenzt werden können und denen jeweils verschiedene Sprachspiele zugeordnet werden können. Und diese Überlegungen sind, glaube ich, das Erbe, das wesentliche Erbe Wittgensteins im Rahmen der modernen Sprachtheorie.
Aber ich glaube, zur selben Zeit, dass, wie gesagt, sein Stil der Philosophie zu treiben war immer derselbe und auch sein Zweck in der Philosophie, wie eine Art Überwindung der Philosophie durch sich selbst, damit man zur möglichsten Einfachheit und Klarheit und Konkretheit des Denkens gelangte, damit man das ganze Leben umformen konnte.
Ist es mir so klar, dass das Verschwinden einer Kultur nicht das Verschwinden menschlichen Wertes bedeutet, sondern bloß gewisse Ausdrucksmittel dieses Wertes? So bleibt dennoch die Tatsache bestehen, dass ich dem Strom der europäischen Zivilisation ohne Sympathie zusehe, ohne Verständnis für die Ziele, wenn sie welche hat. Ich schreibe also eigentlich für Freunde, welche in Winkeln der Welt verstreut sind. Ich habe einmal, und vielleicht mit Recht, gesagt, aus der früheren Kultur wird ein Trümmerhaufen und am Schluss ein Aschenhaufen werden. Aber es werden Geister über der Asche schweben. Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen,
die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung erkennen. Was ist sein Ziel der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen.
Ludwig Wittgensteins Philosophie ist beständige Auseinandersetzung mit der Sprache, mit der Wahrheit der Worte. Wie die Fliege im Glas sucht sie Auswege, will sie das Denken von jenen philosophischen Fragen befreien, die wie eine Krankheit hereinbrechen und nie zu beantworten sind. Doch fliegen kann sie nicht.
Geht es weiter mit der Suche der Wahrheit. Karl Popper philosophiert gegen falsche Propheten. Hier in Dresden.
Gut. Jetzt haben wir schon ein paar Minuten überzogen. Ich hoffe, der Film war einigermaßen informativ, also es sind ein paar Sachen wieder aufgetaucht, die wir vorher besprochen haben. Mit dieser Sprechakttheorie, die gegen Ende genannt wurde, will ich das nächste Mal dann fortfahren. Dargestellt eben an dem Austin, der das zum ersten Mal entwickelt hat, das danach dann weitergegangen ist. Aber ich konzentriere mich dann auf den Austin, diese Sprechakttheorie darzustellen das nächste Mal. Ja, wenn es noch irgendwas gäbe, das wir noch ansprechen sollten, können wir uns noch 5 Minuten leisten. Wenn nicht, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag. Und die Liste, diese Teilnehmerliste, das ist mit der Wand
sind Ihre Folien irgendwo öffentlich zugänglich?
Ja, auf meiner Homepage.
Auf Ihrer Homepage, sehr gut.
Sind die alle von letzter Zeit. Ich sage mal, wie viel der Nachteil.